ganz schnell reich werden. Dieser Wunsch trieb ihn jahrelang an. Somit machte er aus einem kleinen Bordell, das kurz vor dem Konkurs stand, das erfolgreichste Unternehmen der Stadt und verdient Millionen. Doch kann man wahres Glück kaufen? Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Maximilian, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns teilst.
Danke für die Einladung.
Maximilian, wie wurdest du eigentlich Bordellbesitzer?
Das ist eine lange Geschichte, vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Also mein Traum war es ja immer, ich komme aus der Gastronomie, bin gelernter Kellner. Und mein Traum war eigentlich ein kleines, entzückendes Café zu haben. Ja, so, man kennt ja die Hans-Moser-Filme noch. Und ja, aus dem eigenen kleinen, entzückenden Café wurde dann das eigene Bordell. Ich war mit einem jungen Mädchen zusammen. Wir hatten eine Lebensgemeinschaft und deren Eltern hatte zwei Bordelle in der Stadt. Und so kam ich ins Milieu. Also nach meiner Lehre, wir lernten uns inzwischen kennen und so ergab sich das eigentlich. Ja. Also die brauchten einen Kellner und dann hatte ich einmal probiert. Ich hatte Tagschicht. Ja. Und so war ich in einem dieser beiden Lokale tätig.
Wie kam es dann, dass du zum Chef einer dieser Bordelle wurdest?
Naja, die Zeit im Milieu, also es war Mangelware an Damen. Es gab keine Prostituierte, nannte man sie. Und ein Nachtlokal, ein Bordell ohne Damen ist wie ein Mann. Besser gesagt, ein Osterhase ohne Eier. Ja, da fruchtet nichts, da geht nichts. Ja. Und eben das Lokal war, einer von den Lokalen war bedroht und man dachte daran, es aufzugeben. Man machte mir das Angebot, Maximilian, wenn du möchtest, kannst du es übernehmen. Und das tat ich auch.
Also, wie kam das dann aber? Das wurde ja dann letztendlich zum bekanntesten, beliebtesten, erfolgreichsten Bordell. Wie kam es dazu?
Ich war sehr ehrgeizig. Also das hatte ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun. Ich wuchs in einem Schloss auf.
Okay.
So paradox das auch klingt, aber nicht als Sohn des Barons, sondern als Sohn eines Holzknechts, der die Hausmeisterei dort inne hatte. Und wir hatten eine 40 Quadratmeter Wohnung, kein Fließwasser, keine Toiletten im Raum, teilweise kein elektrisches Licht. Aber das war uns als Kind eigentlich wurscht. Ja. Was uns ständig fehlte, war Geld. Geld war einfach ein Thema und wir hatten nie ein Geld. Ja. Also immer hieß es, also ich musste die Sachen von meinem älteren Bruder tragen, es gab keine Urlaube, das Jausengeld war nicht da. Und das zerrte an mir. Und ich nahm mir vor, wenn ich einmal groß bin, werde ich auch Geld haben. Da erinnere ich mich an eine Sache, und zwar war das, als der Baron einmal mit einem neuen Porsche daherkam. Und ich schaute diesen Porsche an, wollte ihn berühren. Und wie ich ihn so berühren wollte, sieht er mich und sagt, geh weg da, du Lausbauer, geh weg, was machst du da? Und in dem Moment habe ich gedacht, dir zeige ich es. Wenn ich groß bin, ja, habe ich auch so ein Auto. Als Kind war es noch eher lockerer, doch als Jugendlicher zerrt das, wenn man keine Markenware hatte oder keine Mode hatte, wo man ein bisschen Prestige hatte.
Und Status, ne?
Genau, ein bisschen Status. Und man ist immer hinten nach mit dem Geld. Also es war nie Geld da. Geld war einfach nie da. Und das zerrte an mir. Und ich dachte einfach, wenn ich einmal etwas schaffe, dann möchte ich reich werden. Und der Stiefvater meiner Lebensgefährtin, der hatte dieses Lokal, das jetzt vom Konkurs bedroht war, und er sagte, Maximilian, ich habe alle Stationen in der Gastronomie durchgemacht. Also wenn du einen Kaffee möchtest und du verkaufst Kaffee und Kuchen, wirst du es nicht schaffen. Du kannst vielleicht davon leben, aber reich wirst du davon nicht. Also wenn, dann, ich weiß, du würdest es können, knie dich rein und bau das Lokal wieder auf. Es hat auch eine Zeit gegeben, wo es sehr gut ging. Dann hat es Streitereien gegeben zwischen den Zuhältern und den Eigentümer des Lokals. Mhm. Ja, der Eigentümer des Lokals, also der Stiefvater, mein zweiter Vater auf Erden, möchte ich fast sagen, das war der Herr Siege. Mhm. Ja, und der hat ein gutes Herz für die Prostituierten gehabt. Und er hat ja gesehen, dass die Prostituierten ständig ausgenommen worden sind von den Zuhältern. Mhm. Also die haben etwas verdient und mussten das Geld gleich wieder hergeben. Und da hatte er die goldene Idee, die glorreiche Idee, ein Sparbuch anzulegen für die Damen, was er ja auch gemacht hat, mit Losungswort. Mhm. Aber das hat natürlich den Zuhälter, den Freund nicht gut gefallen und schwuppdiwupps waren alle Damen los, ganz klar. Mhm. Dann ging auch die ganze Szene sehr schlecht und die österreichischen Damen gingen eigentlich nach Italien. Ja, und ich hatte jetzt nun das Lokal, hatte eine Dame, 50 plus minus, schwer zu schätzen, einzuschätzen, und einen Kellner, mich persönlich.
Ja.
Und so begann ich. Mit der Zeit, ich hatte auch Glück, muss man sagen, tat sich der Ostblock auf. Mhm. Also nach einigen Jahren, ich plätscherte so dahin, ein, zwei, drei Jahre, so plus minus gerade, dass man überleben kann. Aber als sich der Ostblock auftat, kamen auch Damen, viele Damen, von 20, 21 bis 35. Man konnte sie bestellen per Agentur. Ja, kamen Agenturen ins Land und die fragten dann, wollt ihr Tänzerinnen, wollt ihr Prostituierte? Und da musste man dann eine Gebühr zahlen. Das habe ich dann am Anfang gemacht. Also ich habe diese Agenturen quasi mich bedient. Und so wurden mit der Zeit aus einem Kellner 12, aus einer Dame 30 bis 40 und aus einem, zwei, drei Stammgästen 500, 600.
Wow.
Und Stammgäste sind natürlich Gäste, die immer wieder kommen.
Ja, ja.
Ja. Krass. Und aus einem kleinen Lokal, unbedeutenden Lokal, wurde ich dann die Nummer 1. Kreativ war ich immer schon, auch heute, im anderen Setting. Aber ich war ehrgeizig.
Mhm. Wow, interessant. Ja. Du hast ja zu dieser Zeit aber auch schon eine Familie gegründet. Mhm. Was hast denn du deiner Frau erzählt, was du arbeitest, woher das Geld kommt?
Also wie ich meine Frau aus mit der ersten Lebensgemeinschaft hat das nicht mehr funktioniert. Mhm. Also das wusste meine Lebensgefährtin und ich. Aus der Ehe kam ein Sohn, der heute 37 Jahre alt ist. Und wir entschieden uns, auseinanderzugehen. Leider, der Sohn kam zur Großmutter. Mhm. Auch meine Lebensgefährtin war jung. Und in den ersten Jahren konnten wir das Elternsein nicht wirklich leben. Da tue ich mich heute noch schwer mit meinem Sohn, also diese Vater-Sohn-Beziehung. Mhm. Es ist nicht das, was man sich wünscht.
Ja.
Ja. Mhm. Danach kam meine jetzige Frau, die kommt aus der Dominikanischen Republik. Mhm. Und wie ich mit dem Nachtlokal begann, war ja alles sehr, sehr einfach. Ja? Also eine Prostituierte, ein Kellner, es war ähnlich einem Café, aber nicht wirklich einem Bordell. Mhm. Es war wenig los und wo die Reise hingeht, wusste weder ich noch irgendwer anders. Und von irgendwas mussten wir ja leben. Und wir hatten einen Kinderwunsch, meine Frau und ich. Dann kam sehr schnell einmal unsere erste Tochter. Mhm. Und mit der ersten Tochter, man muss wissen, Menschen aus Südamerika sind sehr familienbezogen. Mhm. Also Familie ist einfach das größte Glück.
Ja.
Und meine Frau, wir hatten eine Abmachung, ich kümmere mich um das Geschäft, um das Existenzielle und sie macht den Part der Familie und alles, was dazugehört. Kurz danach kam die zweite Tochter und sie konzentrierte sich absolut auf Familie. Mhm. Ja, und unsere Abmachung war also nicht hinterfragen, also auch nicht viel reden, was hier wirklich passiert. Und ich wollte meine Familie auch nie belasten.
Also die wussten gar nicht so richtig, was du beruflich gemacht hast.
Ja, schon. Natürlich. Mhm. Natürlich wussten sie, was ich beruflich mache. Aber wie gesagt, es hat alles so harmlos angefangen. Mhm. Ja, schauen wir, in was für Richtung es geht, dass es nach Jahren dann das Bestgehendste, die Number One in der Stadt geworden ist, das Lokal. Also von denen hatten wir ja keine Ahnung.
Mhm. Ja. Wie ist deine Frau dann damit umgegangen, als es dann mehr wurde?
Sie konzentrierte sich immer mehr auf die Familie, ich immer mehr. Das war ein Doppelleben, weißt du, Nicole? Also das ist schwer zu erklären. Man lebt in zwei Welten.
Mhm. Ja.
Ja. Mhm. Also am Anfang tut man sich schwer. Man fängt an, Ausreden zu erfinden, Lügen zu erfinden. Und dieses Lügen begleitet einen irgendwann einmal. Man sieht eine Lüge nicht mehr als Lüge, sondern als Schutz. Mhm. Ja. Und so haben wir das gelebt. Also für mich hat es zwei Welten gegeben. Es hat, wenn zu mir einer sagt, es gibt die Hölle nicht, ja, also der täuscht sich. Ich komme aus der Hölle. Mhm. Ich weiß, was da drin ist. Mhm. Und auf der anderen Seite hatte ich das Familienglück. Mhm. Meine Frau, die Kinder. Also ich hatte Hölle und Himmel in einen. Mhm. Zu Hause hatte ich Frieden, hatte ich Harmonie. Und versuchte auch ein guter Familienvater zu sein, ein guter Ehemann zu sein, meine Frau zu begleiten. Mhm. Das war mir, weißt du, Nicole, Familie war für mich immer wichtig. Mhm. Ja. Also ich komme von einer Familie, wo wir alle in einem Bett geschlafen haben, in einem großen, und da hatten wir Gemeinschaft. Mhm. Meine Mutter hatte wenig und das hat uns zusammengeschweißt.
Ja, ja.
Und Familie ist einfach, ja, eine Oase, wo ich mich immer wieder nährte. Ja? Mhm. Und ich wollte einfach, dass meine Familie, meine Kinder, meine Frau nicht das erleben, finanziell, das ich erlebt habe. Mhm. Ein Nobody zu sein.
Ja, ja. Ja?
Das tat weh. Und da wollte ich einfach ein Fundament schaffen.
Ja.
Das war meine Motivation, dass es dann drüber ging. Das ist ja leider eine andere Geschichte.
Also dein Ziel hast du ja dann eh erreicht, dass du deine Familie gut versorgen wolltest. Das ist dir gelungen, also finanziell, ihr wart stabil, konntet euch alles leisten. Dieses Ziel hast du dann tatsächlich erreicht, aber konntest du das Geld aber so richtig genießen dann auch?
Oh, ja. Ja, das konnte man genießen. Mhm. Also wenn man einmal so statt Kebab essen in ein 4-Sterne-Restaurant geht oder 5 Sterne plus minus. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Also man kaufte sich die neuesten Klamotten, man richtete sich neu ein, das alte Sofa kam weg, das neue kommt. Natürlich konnte man das genießen. Und auch Urlaub. Man urlaubt ganz anders. Ja. Mhm. Also man denkt nicht ständig nach, was muss ich, wie viel darf ich ausgeben, etc. Also das konnte man genießen.
Hm. Man hat ja dann einen gewissen Ansehen und Status erreicht. Ne?
Das auf alle Fälle. Also wenn man einmal so richtig Geld macht, ich meine so richtig, Geld regiert die Welt, heißt es. Hm. Und das stimmt. Und wenn zu mir einer gesagt hat, früher einmal, auch heute noch teilweise, Geld macht nicht glücklich, der hat noch nie wirklich viel
genug
gehabt,
davon. Ja.
Mhm. Genau. Also natürlich bekommt man Ansehen, man bekommt einen Status, man kommt in andere Gesellschaften, man wird anders behandelt, man bekommt Prestige, Beziehungen, nennen wir das. In Italien nennt man es Korruption. Mhm. Also es ist so ein ähnliches Wort, fast das Gleiche. Und da gehen natürlich Türen auf. Mhm. Türen, die sonst nie aufgeht. Also Geld regiert die Welt, das ist ein guter Spruch.
Ja.
Das stimmt.
Mhm.
Das stimmt.
Du hast also das, was du als Kind dir erträumt hast, erreicht. Die finanzielle Stabilität, die Freiheit, die damit kommt. Aber hattest du dadurch auch innere Sicherheit und Zufriedenheit?
Am Anfang schon. Mhm. Also am Anfang, mein Denken war ja, wenn du Geld hast, dann hast du alles. Mhm. Also was will man mehr? Ne? Also die Konten passen, ich kann mir alles leisten, die Familie ist versorgt, man kann gut leben. Also das macht schon glücklich, das macht zufrieden. Mm. Und es gibt dir auch eine innere Sicherheit. Eine Zeit lang. Mm-hmm. Eine Zeit lang. Aber nicht ständig. Wenn man den Sinn des Lebens sucht, dann, das erinnert mich an Viktor Frankl. Der Viktor Frankl hat gesagt, es gibt einen Sinn oder es gibt keinen Sinn im mm-hmm. Leben. Mm-hmm. Es gibt Gott oder es gibt keinen Gott im Leben. Und da hat sich bei mir etwas breit gemacht in den letzten Jahren meiner Karriere, dass hier etwas fehlt. Mm. Ich merkte, ich war irgendwann einmal angekommen, das war so ungefähr nach 10 Jahren, wo, ich möchte es vielleicht so beschreiben, die Konten waren zum Bersten voll, das Herz zum Verzweifeln leer, so möchte ich es schreiben. Also ich merkte, dass volle Konten mich nicht mehr glücklich machten, zufrieden machten. Wenn ich mir was kaufte, die Freude war kurz. Ja? Mir fehlte was. Und ich konnte mir nicht erklären, was. Man hat ja alles. Man versuchte so gut als möglich Familie leben, Karriere zu machen. Ich wollte ja beides, ich brauchte ja beides. Mhm. Die Herausforderung zum einen, aber auch die Harmonie zum anderen.
Ja, also du warst innerlich oft sehr unglücklich und hattest auf Arbeit natürlich auch ein paar sogenannte tödliche Gefährten, kann man so sagen, ne? Die dich begleitet haben. Wie kann man sich das vorstellen? Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, ich wurde immer unglücklicher mit der Zeit, immer leerer, immer mehr suchend. Und diese Gefährten, naja, das war zum einen einmal Süchte. Mhm. Nikotin, ein bisschen Marihuana, ein bisschen Alkohol, viel Alkohol. Alkohol war ja unser Thema. Mhm. Also wir hatten ja mit Alkohol ständig in Berührung.
Klar.
Ja, Alkohol war unser Umsatz und natürlich, wenn die Leute etwas trinken, wussten wir ja ganz genau, wir kommen aus der Gastronomie, ist ja immer das Gleiche. Ja, also beim ersten Bier ist man noch sehr vernünftig, beim fünften weniger, beim sechsten kennt man sie nicht mehr aus. Ja, und dann konsumiert man. Und wir lebten hier auch teilweise mit. Und das zerrte am Körper und in der Psyche, das ist so psychosomatisch, war das eigentlich.
Ja.
Und da gibt es Nächte, ich erinnere mich nicht mehr, da hatte ich Löcher. Hm. Ja. Da kam ich das erste Mal so wirklich in Berührung mit verschiedenen Geistern, die ich nicht wollte.
Ja.
Ja. Also da gab es Tage, da ließ ich mir erzählen, was davor war. Ich wusste es gar nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wie ich nach Hause kam. Ich wusste nicht mehr, was da abging. Und man erzählte mir das. Hm. Und wie man mir das so erzählte, dachte ich mir, das gibt es jetzt ja nicht. Hm. Ich erinnere mich nicht. Das war wie ein Schalter, den man umlegte. Und das waren tödliche Gefährten.
Hm. Man verliert ja die Kontrolle auch. Ne?
Völlig, ja. Hm. Also völlig. Man verlor die Kontrolle. Man machte Dinge, also ich ging in ein Zuhälterlokal, wo man nicht hingeht, das ist ein Credo. Mhm. Die lässt man in Ruhe und sie lassen dich in Ruhe und provoziert die Leute dort. Ja, also ich lieferte das gleich einen Suizid. Mhm. Hatte dort auch eine Schlägerei. Ja, einmal habe ich jemanden zusammengeschlagen, dann er mich. Und das zerrte natürlich an der Psyche, wenn man dann so richtig nüchtern wird und sich das erzählt bekommt. Mm. Und noch ganz andere Dinge, auch von der Moral und alles drum und dran. Es war einfach schmutzig. Es war traurig, es war frustrierend. Mm. So, und jetzt wacht man auf und dann wünscht man sich einfach, dass das nie passiert ist.
Hast du dir jemals überlegt, nach solchen Tiefpunkten mal was zu ändern?
Immer wieder. Hm. Man macht es ja jedes Mal dann besser, denkt man. Und immer wieder kommt das Gleiche. Hm. Immer wieder Lichtschalter runter. Ja. Hm. Und das macht man eine Zeit lang und es zerrt. Man wird immer ausgezerrter. Hm. Die Hilferufe wurden immer lauter.
Ja.
Gott für mich war per se jetzt ja nicht da. Also dass ich jetzt, ich hatte kein Problem mit dem lieben Gott. Also für mich war Gott ein Thema, wenn ich tot bin. Ja, dann wird Gott schon seine Gerichte haben und etc. Aber wo war er denn jetzt?
Ja, ja.
Ich sah ihn nicht.
Ja.
Also ich musste da selbst Herr werden und ich merkte, dass ich die Kontrolle verliere. Ich schaffe das nicht.
Ja.
Und das machte mir Angst.
Ja. Du hast eben von ein paar Erfahrungen erzählt, die eher so ein bisschen traumatisierend waren, die du erlebt hast, weil du hast ja auf der einen Seite hast du das Leben ja genossen, aber auf deiner Seite gab es ja auch diese Schattenseite. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen noch, die du erfahren hast? Die
ja, also ich kann mich erinnern, zum Beispiel die Russenmafia.
Mhm.
Die Russenmafia war in Wien ja ganz groß und in Graz, wir in Graz sind ja ein Nest gegenüber von Wien.
Mhm.
Und da war nicht wirklich, da waren nicht wirklich Lokale, die attraktiv waren für irgendeine Russenmafia. Wie ich aber dann der Beste, quasi die Number One geworden bin in der Stadt, ja, wie das richtig geblüht hat, das Lokal,
ja,
mit 30, 40 Damen, da ging natürlich die Post ab. Da war sehr viel Geld dann im Spiel.
Mhm.
Und das interessierte dann auch die Russenmafia.
Mhm.
Ja. Ich kann mich erinnern, das war eines Tages, also war nicht persönlich bei mir selbst, aber bei einem Kellner war das.
Mhm.
Und kurz bevor ich drin war im Lokal, war dieses Ereignis und er hat es mir erzählt. Da kam ein Russe, meistens waren das irgendeine Typen vollgestopft mit irgendeinen, mit Drogen und etc. Und er kam zu meinem Kellner, ne, zog seine 45er Pistole, steckte sie ihm quasi fast in den Mund, ja, und sagte, sage Chef, morgen kommen wir und übernehmen Lokal. Und wenn nicht gut, alle totschießen.
Ja.
Ja, das ist, boah. Also wir hatten Nahkampferfahrungen, wir machten ein bisschen Taekwondo und das brauchten wir zum Überleben. Und mein Kellner war da auch sehr geschickt und da gab es keine Pattstellung bei so einer Situation. Also da gab es nicht eine, du setzt uns ein bisschen nieder, reden wir über das Ganze, sondern da musstest du handeln. Also entweder der eine oder der andere.
Mhm.
In dem Fall war es der Russe, ich denke mal, ja, dass es ein Russe war. Ist bis heute noch nicht wirklich klar, aber wir denken einmal,
ja,
dass der mit gebrochenen Nasenbein dann nach Hause ging und er ward nicht mehr gesehen. Und das war Milieu. Milieu war, wir waren immer mit einem Fuß, waren wir immer entweder im Gefängnis, ja, wir nahmen es ja mit den Steuern nicht so genau. Das wird ja sehr schnell einmal erklärt, hey, ein bisschen da und
klar,
viel da.
Mhm.
Ja, die ganz oben machen es ja auch so.
Mhm.
Ja, da lernt er ein bisschen von ihnen. Und es war immer so ein Wechselspiel. Auf einer Seite, jedes Mal ins Milieu gehen, war eine Überwindung. Und dennoch wurde man immer härter.
Mhm.
Ich hatte von meinem Vater den Spitznamen Django bekommen.
Django,
ja.
Okay.
Also früher, mein Vater war ein, er liebte Wildwestfilme.
Mhm.
Ja, und die Django-Filme, ja, die haben ihm einfach getaugt.
Ja, ja,
ja. Und ich war ja als Kind sehr lebendig. Ich fackelte mit 2 Jahren den Weihnachtsbaum ab.
Ui.
Ne, also, und zersägte das Gitterbett und irgendwann sah er Parallelen, Herr Papa, und sagte, das ist jetzt der Django.
Mhm.
Und den Django, den Django-Namen hatte ich sehr lange.
Mhm.
Und ich wurde im Milieu immer mehr der, der Revolverheld, der Harte, der... es ist schwer zu erklären. Man lebte ein zweites Leben.
Ja.
Man musste sich ja auch beweisen im Milieu.
Das ist wie eine zweite Identität, ne?
Es ist so, es ist das zweite Gesicht, das zweite Herz.
Mhm. Ja, in den 14 Jahren ungefähr warst du in dieser Welt, ne? Hast du ja die Menschen auch mit anderen Augen kennengelernt, also anders gesehen, als sie sich im Alltagsleben darstellen. Du hast viele Illusionen gesehen, die viele sich geschaffen haben und oder wollten zumindestens. Ja. Was ist denn dir da alles begegnet? Was für Typ Menschen sind dir denn begegnet?
Die ganze Komödie und Tragödie des Lebens. Alle Facetten von Menschen. Da kam der Lebensfrohe, der irgendwann einmal feiern wollte und über die Grenzen feierte und vergaß, dass er morgen auch noch lebt, sich niedersoff und dann irgendwann einmal sich im Separé fand. Da kam der Herr Pfarrer. Naja, das war ja, wenn mir jemand sagte, du, der liebe Gott, und das war ja wieder dieses Gott-Thema, ne, dann sagte ich, naja, wenn das Bodenpersonal schon so ist, na bitte, der Herr Pfarrer, der quasi, na Herr Pfarrer, was darf es heute sein, die Kathi oder die Mitzi,
wow, ja,
der ins Separé ging, wahrscheinlich die Absolution erteilte, keine Ahnung. Und da war natürlich mein Gottesbild sehr unten. Also, hört's mal auf,
das ist enttäuschend, ne?
Hört's mal auf mit dem lieben Gott. Also, ja. Ich sah Banker, die mit ihren Klienten kamen, Versicherungsmänner, die große Rechtsanwälte mit ihren Klienten, die Abschlüsse machten. Immer das gleiche Spiel, Alkohol, Frau, Sex und dann die Unterschrift. Und nicht immer zugunsten der Beteiligten, der Anleger, der Klienten. Natürlich dachte ich mir schon, Mann, oh Mann, das ist die Welt. Ja. Ich sah, wie Menschen, mutige Menschen zu traurigen Gestalten wurden. Ich sah Verzweiflung. Ich sah auch unter den Damen, nicht nur unter den Gästen, wir hatten auch Frauen, die als Gast kamen, die uns ihr Leid erzählten, den Kummer, der Ehemann, der nicht mehr Liebe leben möchte. Oder umgekehrt, die Ehefrau, die nicht mehr Liebe möchte. Es war viel Gespräch, es war auch viel Psychologie. Da fand ich mich natürlich in der Gastronomie, also das liebte ich ja. Mit den Leuten reden, übers Leben reden. Ja. Da war viel drin. Aber natürlich war auch die andere Seite dann wieder da. Und es kamen Leute einfach, ja, von kleinen Arbeiter bis zum großen Politiker. Ja, und jeder hatte seine Bedürfnisse, seine Ängste, aber auch viel Lust.
Viel Süchte.
Süchte, Perversionen, ja, etwas zu bekommen, was man vom Partner nicht bekommt, was man sich nicht einmal traut zu wünschen, zu fragen. Es kamen Leute, die sagten, lieber einmal fremdgehen, bevor ich Haus und Hof verliere, bevor wir teilen müssen oder weil die Kinder noch klein sind. Es gab auch Damen, die im Milieu arbeiteten, die verzweifelt arbeiten, die mussten arbeiten. Ja? Damen aus Thailand, denen man die Kinder wegnahm, denen eine Frist setzte, wenn du bis dorthin nicht das Geld bekommst, wird deine Tochter irgendwann einmal verkauft.
Tja.
Ich sah Damen, oder wir hatten Damen, die glaubten an Gott. Keine Frage. Sahen aber keine Chance im Leben.
Das sind verzweifelte Situationen, ne?
Wir hatten Damen, die waren fertige Magister, hatten studiert. Bild, hübsch, gescheit, studiert. Und ich fragte, was macht ihr hier? Ihr seht gut aus, ihr seid gescheit, ihr seid intelligent. Ja? Und dann haben sie es mir erklärt. Das, was wir im Monat in unserem Land bekommen, bekommen wir einmal im Separé bei dir. Ja? Wenn wir mit Gästen ins Zimmer gehen. Und da waren viele, viele Erlebnisse.
Das Interessante ist natürlich, dass genau in dieser Zeit dann auch deine Frau Kontakt zu Christen bekommen hat. Da stand dann eines Tages jemand vor eurer Tür. Wer war das und was ist da passiert?
Ich muss immer ein bisschen ausholen, du hast es schon gemerkt.
Ja, alles gut.
Ja, ja, damit ich die... meine Frau war immer gläubig. Also für sie war als Kind, als sie ein Kind war, Gott schon ein Thema. Und sie hatte diesen Gott etwas aus der Sicht verloren. Und sie wollte wieder eine Beziehung mit Gott und bat Gott, dass hier etwas passiert. Und irgendwann einmal klopft jemand an der Tür und er sagt dann, Bücher, Bücher, Bücher. Ja. Und ich hatte davor mit meiner Frau ein Gespräch und zwar ging es um Prophetie. Also für mich war Prophetie, das war mein Thema. Hm. Nostradamus, UFOs, ETs, also von irgendwoher, da muss ja was da sein. Ja,
ja.
Das war für mich ganz klar. Und meine Frau erzählte mir, ja, das haben wir in der Bibel auch. Und ich war neugierig und sage, wo, wie? Und wenn man so an Daniel, Offenbarung denkt,
ja, ja. Ja,
dann sage ich, du, besorg mir mal so eine Bibel.
Ja.
Sie hatte ihre nur auf Spanisch, mein Spanisch war da noch ein bisschen zu schwach.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, ja, passt, werde ich dir besorgen. Und am nächsten Tag klopft es an der Tür.
Unglaublich.
Bücher, Bücher, Bücher. Ja, Gott wartet da nicht.
Mhm.
Ja, also wenn da jemand fragt um Bücher, dann kriegt man die sehr schnell. Spannend war ja das, dass der Mann, das war ein Buchevangelist
mhm.
von den Adventisten,
mhm.
ja, dass meine Frau, die ja drei Kinder hatte, ja, den Typen ins Haus ließ.
Mhm.
Wer die Dominikanische Republik kennt, ja, kennt auch die Häuser.
Ja.
Die Häuser sind alle vergittert, das
ja.
ist ja nicht umsonst. Ja. Und meine Frau ist überhaupt keiner, der jemanden ins Haus lässt, allein wegen dem Schutz
mhm.
der Kinder schon etc. Aber der Typ durfte in die Küche.
Okay.
Der bekam das Wasser.
Ja.
Wenn er noch ein bisschen was gefragt hätte, hätte er wahrscheinlich einen Schinken-Käse-Toast noch gekriegt.
Mhm.
Ja? Und sie erklärt sich das heute noch nicht. Warum? Ja? Durfte der da rein?
Mhm.
Und dann erzählte sie von mir und dann kam es zu einem Treffen. Und wir redeten sehr viel über Prophetie. Und irgendwann einmal, als ich nach Hause kam, sah ich einen Zettel, ich bin beim Hauskreis.
Oh.
Jetzt gehen wir zu weit. Ja. Also der Typ ist ja lieb. Ja. Und ich kaufte auch einige Bücher ab. Ja. Also ich habe mir gedacht, lesen tue ich es eh nicht, aber nur weil er lieb war.
Mm.
Ja, und ich habe mir gedacht, der muss ja von irgendwas leben.
Mm.
Und dann kaufte ich ihm Bücher, irgendwann einmal es in der Pension zu lesen. Der freut sich natürlich auch, ja, dass
und
er
was verkauft unterstützt hat. Ihn, hast was Gutes getan.
Genau,
ja.
Genau so eine Win-Win-Situation.
Ja. Ja.
Nicht schuldig bleiben, das war immer die Regel etc. Und dann war auf einmal die Frau weg mit den Kindern.
Mm.
Deswegen habe ich gedacht, jetzt wird es eng.
Mm.
Wo ist sie jetzt? Wer sind diese Gruppierung? Ja? Ist das eine Sekte etc.?
Mhm.
Meine Frau lud mich einmal ein,
mhm.
mitzufahren.
Mhm.
Und ich machte das, sagte, okay, aber den werde ich jetzt löchern mit Fragen.
Okay.
Denn wo ist denn der liebe Gott?
Ja.
Also dieses Leid, dieses ganze Milieuleben, also die Damen, die nach Gott schrien und keine Antworten bekamen. Also das sammelt sich natürlich alles bei mir und habe gesagt, okay,
klar.
Gehen wir mal dorthin.
Ja, und du bist dann, hast du dann auch Antworten bekommen?
Absolut,
ja.
Viele.
Hm.
Also ich fragte mich ja immer, warum, wieso? Und egal, ob ich jetzt in der fernöstlichen Philosophie war, es blieben viele Fragezeichen offen.
Hm.
Und bei diesem Bibelkreis, also abgesehen, dass diese Familie, die Familie Altrian hat sie geheißen,
mhm.
oder heißen sie noch,
ja.
Ja, waren sehr zuvorkommend, sehr liebenswürdig, geduldig,
mhm.
ja, so geduldig war er.
Mhm.
Na, und sie gab mir Antworten, immer mehr. Und das tut gut,
ja.
auf Fragen Antworten zu bekommen, ja, wenn eine Frage, eine neue Frage bringt, ja, und noch ein Fragezeichen dazu kommt, dann ist es nicht wirklich das, was man will.
Mhm.
Aber das tat gut.
Mhm.
Und so wurde ich langsam eingeführt zum, gibt es da noch mehr?
Also du hast Antworten bekommen, du hast dich abgeholt gefühlt, die Menschen waren freundlich und liebevoll.
Genau.
Ja. Hattest du dann das Gefühl, dass du dich irgendwie zwischen Gott und deinem Leben jetzt entscheiden musst? Oder?
Ja, schon. Ich möchte mal so sagen, also ich hatte, zuerst wollte ich meiner Frau beweisen, du nimmst nicht so ernst mit Gott. Also wir haben ja nur zwei Thesen. Wir haben die Affentheorie, also entweder bumm, alles kommt her und wir kommen aus dem Äffchen, oder wir haben eben diesen Schöpfer.
Mhm.
Und ich habe mir die Affentheorie ein bisschen angeschaut, manche benehmen sich ja so, ziehen sich so an, ja, essen so, machen andere Dinge, ja, so richtig wie ein Äffchen. Mm. Ja, also die war schon sehr sympathisch, aber irgendwann dachte ich mir, na, das spürt sie nicht. Mm. Wo führt das hin? Ja, also ein Fass ohne Boden. Und dann haben wir gedacht, okay, gehen wir die Bibel an. Und da bekam ich Antworten. Mm. Da merkte ich, dass auf einmal eine Fülle kam. Mm. Und die wollte ich haben. Mm. Ja, das wurde immer mehr und mehr. Und das geschriebene Wort führte mich zum lebendigen Wort. Mm. Und jetzt wurde es interessant.
Wie bist du auf Arbeit damit umgegangen? Weil das hat sich ja einiges bei dir verändert, auch mit deinem Wesen, deiner Sichtweise. Ja. Haben deine Mitarbeiter das auch zu spüren bekommen?
Ja, klar. Also ich war dann irgendwann einmal, wo ich dann schon auch zu den Hauskreisen ging. Also zum einen einmal, ich wollte diesen Jesus kennenlernen. Mhm. Und ich nahm ihn mit ins Lokal. Mhm. Das war für mich einfach wichtig, weil es heißt ja, Jesus, Huren und Zöllner, ja, also das ist sein Publikum. Und
passt also, ja.
Die hatte ich, ja, das war perfekt. Herr Jesus, du sagst ja, bleibt und missioniert dort, wo ihr seid.
Ja, ja.
Und ich habe ein großes Missionsfeld und so sprach ich über den Sinn des Lebens. Woher komme ich, wozu bin ich da, wohin gehe ich? Mhm. Und da gab es viele Gespräche mit den Angestellten. Mhm. Und das war auch eine gute Sache, das brachte auch einiges Gutes, aber schlussendlich war es nicht das, was man wirklich wollte. Mhm. Also es waren immer Blockaden. Mhm. Das spürte man ja. Also wenn man in mein Lokal kam und du hast 24 Stunden Pornos, heiße Musik, Alkohol, da mischen sich nicht so viele himmlische Engel dazwischen. Yeah. Das sind eher die anderen, die Gefallenen. Mhm. Und, so diese hatten wir zuhauf.
Mhm. Also du hast gerade von Jesus auch geredet. Wer genau war Jesus für dich damals? Also, außer der jetzt mit den Zöllnern und mit den Prostituierten umgeht.
Jesus, ich war angekommen an einem Punkt, wo ich einen Erlöser brauchte. Mhm. Aber nicht Glaub an Gott und dir sind die Sünden vergeben, das ist mir zu wenig. Hm. Das ist mir zu billig. Das ist mir zu trocken. Ich brauchte was Handgreifliches. Ich brauchte Golgatha. Mhm. Ich brauchte, so paradox das jetzt klingt, Blut. Und wie ich mich da einließ auf Golgatha, wie ich diese Schritte Richtung Golgatha ging, diesen Mann entdeckte, der für mich das Kreuz trug. Hm. Und nicht nur trug, sondern sich darauf schlagen ließ. Hm. Der mich anblickte und mir sagte tief ins Herz, für dich, mhm. nur für dich. Hm. Das berührte mich. Hm. Ich verstand die Liebe nicht. Hm. Das war einfach eine neue Situation. Hm. Und ich wollte mehr wissen.
Also du wusstest, irgendwas muss sich verändern, aber trotzdem hast du gezögert, dieses alte Milieu aufzugeben. Was hat dich zurückgehalten?
Die Armut, die Angst. Existenziell wieder ein Nobody zu sein. Hm. Wieder der zu sein, der man mal war. Nichts. Mhm. Nicht bedeutend. Wie geht's weiter mit Familie? Hm. Es war nicht nur jetzt meine Frau mit den Kindern. Also jeder der südländische Damen sich in ein Mädchen verliebt sich in die Familie. Hm. Ja, mhm. Die Familie geht mit. Mhm. Und wenn man sie einmal kennenlernt, dann wird die Familie groß, sehr groß.
Die Verantwortung auch.
Die Verantwortung. Mhm. Und meine Frau war eine Person, sie verlor sehr schnell und jung ihren Papa mit 38, ihren Bruder mit 34. Und sie versprach ihren Vater, dass sie sorgt für die Familie. Mm. Und das übernahm ich auch mit. Mhm. Das war unser Wir, das wir lebten. Mhm. Und das brauchte natürlich alles finanziell.
Na klar.
Ein Background. Mhm. Ohne den geht's nicht. Und das Ganze zu verlieren, nicht mehr zu bestellen können, das war Angst. Mhm. Ich dachte mir, es geht ja beides.
Ja, du hast das Doppelleben sozusagen dann erstmal weitergeführt. Aber dann ist einmal ein sehr einschneidendes Erlebnis passiert oder etwas passiert, was dich sehr erschüttert hat. Was war denn das? Kannst du uns davon erzählen?
Das hat eigentlich alles verändert.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern. Meine Frau war bei der Schwester in Graz mit den Kindern. Mhm. Ich ging zu Bett, dachte über mein Leben nach, wie kriege ich das in die Reihe, Gott und das Lokal. Und als ich so nachdachte, im Bett lag, mich umdrehte, auf einmal von 0 auf 15 packte mich jemand von hinten und würgte mich. Aber wirkte mich so extrem, dass ich dachte, da will mir jemand das Genick brechen. Hm. Es war krass. Hm. Ich stand auf, mein Herz drohte zu kollabieren. Was ist los? Wer ist da? Rede mal mit jemandem, den du nicht siehst.
Ja.
Kämpfe mal mit jemandem, den du nicht siehst. Früher hat man sich das ausgemacht im Milieu.
Ja.
Entweder ich schlug jemanden oder ich wurde geschlagen oder man hat sich das untereinander ausgemacht mit Geld, mit Beziehungen, mit vielen, vielen Wegen.
Ja, ja.
Aber es war nichts.
Hm.
Und das machte mir Angst.
Hm.
Ich dachte, ich träume. Am nächsten Tag tat mir das Genick noch immer weh. Lange schlief ich nicht ein.
Wie hast du das eingeordnet? Wo gehört das hin? Weil das, wie du schon gesagt hast, das war nicht sichtbar.
Ich wusste ja einiges inzwischen vom großen Kampf und merkte, dass dieses Flirten mit Jesus nicht funktioniert.
Mhm.
Dass Flirten alleine dem Gegenspieler zu viel Macht gibt.
Mhm.
Nimm es ernst. Und es war überirdisch.
Mhm.
Ich merkte, hier ist ein Kampf. Hier findet ein Kampf statt.
Mhm.
Und dieser Kampf, da geht es um mich.
Mhm.
Es kamen ja auch Stimmen.
Mhm.
Hässliche Stimmen. Ich dachte, was passiert jetzt? Was geht denn jetzt ab?
Ja. Ja.
Stimmen, die immer lauter wurden.
Hm.
Stimmen, die Böses wollten.
Hm.
Besonders bei meiner Familie. Also, wie gesagt, ich liebe meine Familie. Familie ist für mich einfach der Grund des Allen. Und da kam immer wieder eine Stimme. Ich erinnere mich, wie der kleine Angelo kam, 2 Jahre alter. Blond, lange Locken und kam Daddy, 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 ja. Und dann kamen Stimmen in mir, brich in das Genick, brich in das Genick, mach es, komm, lass es drauf ankommen. Das machte mir Angst.
Hm.
Ich wollte die Stimmen nicht. Ja, ich bedrohte die Stimmen immer wieder.
Mhm.
Ich zitterte.
Mhm.
Ich schickte den kleinen Angelo zur Mama. Geh zur Mama, geh zur Mama. Daddy, Daddy, geh zur Mama. Sperrte mein Zimmer zu.
Hm. Was hast du dann gemacht, als du dich im Zimmer eingesperrt hast?
Ich habe mich im Zimmer eingesperrt. Tagelang nichts gegessen.
Boah.
Geweint, gebetet. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott. Ich hatte ja 45er Silber geladen im Safe. Wenn das nicht aufhört, richte ich mich.
Hm.
Bevor ich einen in meiner Familie gefährde, richte ich mich. Ich war kurz davor.
Boah.
Ja, kurz davor.
Das ist eine Riesenangst, wenn man dann seine Familie angeht, ne?
Ja. Also ich hatte mit vielen Leuten zu tun, auch mit vielen gefährlichen, mit vielen Situationen. Aber das war weit über meinen Grenzen. Du stehst einer Ohnmacht entgegen. Und ich lief zu Gott. Tu das weg. Und ich merkte, als ich die Bibel studierte, betete, wie auf einmal etwas begann sich zu lösen. wie etwas Dunkles in mir ging und was Helles kam.
Kam es dann mehr Frieden auch, oder?
Absolut. Absolut. Ich versprach Gott, ernst zu machen. Das Bordell zu verkaufen, neu zu beginnen.
Bist du dann auch öfter mit deiner Frau in die Gemeinde mal gegangen?
Immer mehr.
Ja.
Immer öfters.
Ja.
Ich zahlte auch den Zehnten lange vor meiner Taufe.
Wow.
Wo der Zehnte ja für mich das Gräuel überhaupt war. Ich fragte mich ja lang, was ist mit den Leuten, warum sind die alle so lieb? Was wollen die eigentlich? Und wie irgendwann einmal das Thema der Zehnte kam, habe ich gesagt, ihr Ratten, jetzt habe ich euch. Das wollt ihr.
Ja.
Die katholische Kirche verlangt, glaube ich, 1,1% vom Bruttoeinkommen.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Die evangelische 1,5. Und die verlangen 10%. Sind die ihre? Spinnen die? Ja? Und deswegen wollte ich sie ja wegkriegen, meine Frau. Ich habe gesagt, das passt nicht.
Ja.
10% vom Ganzen. Und wenn du mal so Bündel Geld hast, ja, das ist viel.
Ja, klar. Ja? Ja, bleibt dann, aber auch noch viel übrig, ne?
Ja, bleibt mehr übrig, wenn ich gar nichts zahle.
Ja, ja. Stimmt, das stimmt, ja.
Und dann fing ich aber an, den Zehnten zu zahlen, obwohl ich noch lange nicht getauft war. Das war mir ein Bedürfnis, weil ich einfach erkannte, dass es ein Privileg ist.
Und ein großer Segen, ne?
Genau, gehört ja alles ihm.
Genau. Ja. Hast du eigentlich auch Reue empfunden über das, was du anderen angetan hast?
Ja, klar.
Ja?
Klar. Viel geweint. Meine Frau hat weit mehr geweint als ich. Ja. Es kam mir irgendwann einmal die Frage, wie war das? Wie ging das ab? Man redete, man fing neu an. Und meine Frau, es gibt einen Satz, den ich nie vergessen werde. Ein Auftrag Christi, predigt das Evangelium jeder Nation, Sprache, Menschen, Kreatur. Und wenn es sein muss, mit Worten. Meine Frau hat es gelebt, ohne Worte, mit Taten. Und das war mein Fundament, auf das ich aufbaute. Reue kam, meine Frau war sehr verletzt. Ich machte ihr auch den Vorschlag, alles, was wir haben, dass es ihr gehört, finanziell, existenziell. Ich gehe, ich marschiere ohne irgendwas, Kinder sowieso. Und das war einer der berührendsten Sätze, die mich heute noch immer wieder erinnern, wie sie mich anschaut und sagt, es macht mich so traurig. Es macht mich so traurig. Aber noch mehr traurig macht es mich, wenn ich weiß, ich hätte dich nicht mehr. Ich habe lang nachgedacht, wie man das verzeihen kann. Das kann man nicht verzeihen. Und ich habe auch sie gefragt, wie kannst du vergeben? Und dann hat sie gesagt, ich kann es nicht, aber er kann es. Jesus kann es. Und weil er es kann, kann ich es. Und das habe ich erlebt. Ich habe Barmherzigkeit, Gnade, Liebe erlebt, irdisch. Zuerst habe ich das Irdische bekommen und durch sie habe ich nach dem Himmlischen gefragt.
Wunderschön.
Ja.
Ihr habt euch ja dann auch gemeinsam öffentlich Jesus bekannt. Ja, ihr wurdet zusammen getauft. Wann war das? Was war das für ein Erlebnis? Wie ist das weitergegangen?
2003 war das, 5. Juli. Ja, ja, es war spannend. Also eine neue Ära, ein neues Leben. Zu mir hat einmal ein Freund gesagt, hat er gesagt, Maximilian, also mit denen ein Bestfreund quasi. Ich meine, die sind dann ja alle marschiert. Ja, also wie ich gläubig war und bin, mit den Maximilian kannst du ja nichts mehr machen, der nur betet ja nur mehr. Ja, also keine Partys mehr und etc.
Langweilig.
Langweilig, fad. Ja, was willst du mit denen jetzt? Und einer meiner Bestfreunde hat einmal gesagt, Maximilian, weißt du was, an Gott glauben mit voller Hosen ist leicht stinken. Da hat er meine Konten gemeint. Also ja, jetzt hörst du auf mit deinem Lokal, Und ihr hast ja trotzdem noch 20 Wohnungen und Geld und Wertpapiere. Also es ist ja lustig. Mhm. Und er hatte recht. Aber mit voller Hose leicht stinken, da hat er nicht recht. Denn ich denke, je reicher du bist, desto schwerer ist es, zu Gott zu kommen. Mhm. Wir wissen das ja durch einen reichen Jüngling zum Beispiel.
Ja.
Und da hat er nicht recht gehabt.
Die Bibel sagt ja auch, dass es schwerer ist, für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen, als ein Kamel durch die Nadelöhre. Ne?
Genau.
Ja.
Genau.
Und als du dich entschieden hast, dein Bordell aufzugeben,
ja.
Wie haben deine Angestellten, deine Kollegen, deine Freunde darauf reagiert?
Die waren natürlich sehr verwundert. Mhm. Wie kann man denn einen Geldhahn, eine Goldquelle wie diese abdrehen? Mhm. Man ist ja so orientiert, ne? Also wenn es so super läuft und alles ist bestens und da ist Macht und Prestige und Ansehen und viel da, wieso riskierst du das für etwas, was du nicht siehst? Mhm. Und ich war innerhalb von ein paar Tagen, meine Bestfreunde, 40 Freunde war ich los. Hm. Zwei blieben, zwei. Hm. Und das waren meine Brüder, die bei mir angestellt waren und das Lokal führten.
Mhm. Wow.
Und auch das mit den vollen Konten.
Ja.
Ich lernte in den nächsten Jahren, wie ich Geld verlor. Durch Weltwirtschaftskrise, also die 100.000 Euro, die sind nur so gegangen, eine Wohnung, eine zweite Wohnung, eine dritte Wohnung, ein Haus, ein Auto, alles verlor ich. Hm. Und ich dachte mir, das gibt es jetzt ja nicht. Hm. Jetzt hast du Gott gefunden? Jetzt sollst du eigentlich, hey, jetzt hast du den inneren Frieden.
Ja.
Denn der kam ja, der innere Frieden.
Mhm.
Ja, ein Frieden, den man nicht beschreiben kann.
Mhm.
Und die Konten werden leer.
Mhm.
Und das brachte mich wieder in existenzielle Ängste.
Mhm.
Und Gott trieb es so weit, dass wir sogar unser eigenes Haus hochverschuldeten.
Wow.
Und ich war so weit, dass ich Gott sagte, Gott, wenn du willst, dann lebe ich in einem Keller.
Mhm.
Meine Frau war nicht so weit und sagte, nein, das will ich nicht, Gott. Sie besprach das mit Gott.
Mhm.
Auf wundersame Weise kamen wir dann wieder zu Geld, weil ich im Ausland noch da und dort etwas hatte.
Mhm.
Und wir konnten alle Schulden wegzahlen.
Wow.
Aber ich musste dorthin auf Null, damit ich mich festhalten konnte an Gott.
Ja.
In Südamerika sagen die Leute alle, si Dios quiere,
wenn Gott will. Ja.
Genau.
Ja.
Und die meinen das so.
Ja.
Das ist keine Floskel, sondern die leben so.
Das ist deren tägliche Situation, ne?
Ich kenne Situationen, wo die Mutter Steine kocht, die Kinder zuschauen, weil sie glauben, es sind Kartoffeln.
Mhm.
Dann schafft sie wieder einen Tag.
Mhm.
Und die gehen mit einem Gottesglauben, wo ich sehr viel lernen durfte.
Ja. Hm. Also nachdem du das Bordell aufgegeben hattest und du ganz am Boden gelandet bist mit deiner Familie, musstest du dich selber ja auch neu orientieren, beruflich. Ja? Mhm. Was hast du dann gemacht und was machst du heute?
Ja, ich habe Gott gefragt, habe gesagt, so Gott, als Kellner Alkohol servieren sollte man ja nicht, ist ja nicht koscher, ist ja nicht fein, ist ja nicht schön, ja, also was machen wir?
Mhm.
Und irgendwie in mir gehend kommen ja so kleine Stimmen, wo man nie weiß, ist das jetzt das Gewissen, bin ich das, ist er das? Und dann kam irgendwie der Gedanke, du hast ja immer gern gemalt.
Hm.
Mal jetzt einfach einmal, bis irgendwas kommt. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Und ich habe gesagt, Gott, aber wenn ich male, dann möchte ich schon gut malen können.
Hm.
Und ich habe immer inzwischen so in Urlaub gemalt und so. Hatte dann 2003 eine Vernissage im Künstlerhaus Graz, wo man normal noch 20, 30 Jahren überhaupt einmal ausstellen darf.
Mhm.
Hat mir Gott gleich am Anfang gezeigt, hat er gesagt, schau, das ist einmal das Unwichtige, deine Karriere.
Okay.
Und bei dieser Vernissage spielt, hatte ich musikalische Begleitung von den Töchtern der Familie Bieslinger.
Mhm.
Und Pastor Bieslinger fragte mich nach der Ausstellung, du möchtest du nicht für Gott malen?
Hm.
Und ich habe gesagt, du ja, okay. Wie stellst du dir das vor? Er erklärte mir das. Dann habe ich gesagt, Kurt, ich verspreche mich mir, dir 20 Jahre.
Okay.
Das war 2003.
Okay.
Inzwischen ist ein bis der Tod uns scheidet geworden. Ja. Wer Kurt Bieslinger kennt, weiß, wie das geht.
Ja.
Ja. Und so fing ich an zu malen. Da kam ich in das Künstlerische. Dann wollte ich natürlich eine Ausbildung machen, habe gesagt, okay, mir hat immer interessiert der Sinn des Lebens.
Mhm.
Und wenn man nach dem Sinn des Lebens sucht, quasi, ja, zum einen hatte ich jetzt das Fundament, Gott, und zum anderen hatte ich Viktor Frankl in der Logotherapie.
Mhm. Ja.
Da hatte ich dann bei der ERLU, heißt das jetzt, die Europäische Akademie Universitär, ja, da hatte ich dann eine Ausbildung zum Lebensberater beim Dr. Gstirner.
Mhm.
Das habe ich gemacht. Dann habe ich mir gedacht, bei einer Supervisionsstunde geht da noch mehr. Ich bin doch Künstler, ich möchte doch da noch. Dann habe ich den Mal- und Gestaltungstherapeuten gemacht.
Okay.
Und bin jetzt auch Referent bei der Akademie. Und so hat sich dann ein Berufsbild ergeben in der Lebensberatung, Künstler, Referent. Mhm. Und das Ganze bin irgendwie ich.
Mhm. Ja, und wer den Pastor Kurt Bieslinger etwas kennt, kennt natürlich deine Bilder auch, denn er nutzt sie sehr viel in seinen Predigten und so weiter.
Genau.
Ja, sehr schön.
Ja.
Was macht dich heute in deinem Leben glücklich und was möchtest du vielleicht unseren Zuschauern noch mitgeben?
Ich war ein Suchender nach Glück und dachte, das Glück ist materiell zu finden.
Hm.
Und das war ein großer Irrtum. Ich schaue zurück. Manchmal versteht man das Leben, wenn man zurückblickt. Aber leben muss man es vorwärts. Ich denke, warum so viel Leid? Warum so viel Schmerz? Die Beziehung heute mit Jesus ist für mich innerer Frieden, innere Sicherheit. Und eine Hand, die mich führt. Und ich denke, wenn Gott solche Dinge an mir tat, kein Engel, nicht einmal meine eigene Mama, hätte Gott je angeklagt, wenn ich verloren wäre.
Mhm.
Aber nicht so Gott. Wenn er das bei mir tut und tat, wie viel bei dir? Ich denke, man muss das Leben überdenken, es neu organisieren oder es bestaunen, besichtigen, wo stehe ich, wo bin ich und wo will ich sein. Ich habe Jesus gefunden in meinem Leben und ihn gebe ich nie mehr her. Er ist für mich Fülle, Sinn und mein Freund Pastor Bieslinger sagt immer, Maximilian, auf die Wolke. Auf die Wolke müssen die Menschen. Gott mit euch.
Dankeschön.
Gern.
Was Maximilian erlebt hat, kannst du auch erleben. Jesus Christus macht dich frei. Er hat einen Plan für dein Leben und möchte dir alles geben, was du brauchst, um glücklich zu sein. Schütte ihm dein Herz aus und beginne einen Neuanfang mit seiner Kraft. Wenn du mit David betest, Gott, schaffe mich neu, gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält, wirst du Wunder erleben.